아멘. 아이네 Nachricht per E-Mail, per Brief oder telefonisch. Sie trifft uns manchmal wie aus heiterem Himmel und bringt uns aus dem seelischen Gleichgewicht. Und manche von uns oder viele von uns haben das diese Woche hautnah selber erlebt. Eine Minute vorher, da waren wir vielleicht noch total unbeschwert und haben uns am Leben gefreut. Und dann kommt diese Nachricht. Oder vielleicht haben wir uns über die verflixten Kleinigkeiten des Lebens aufgeregt. Und dann kommt diese Nachricht, diese E-Mail, dieser Brief, dieser Anruf. Und du bist wie vom Schlag getroffen. Sehr betroffen. Du dachtest, seelisch stabil und gefestigt zu sein. Und plötzlich, da wankt alles unter dir. Dem König Hiskia im Jahre 701 vor Christi Geburt, in der dunkelsten Stunde seiner Regierungszeit, ist es genau so ergangen. Jerusalem, die Hauptstadt, war von den Feinden umzingelt. Drücke ich falsch, Boris? Ja, genau. Danke. Die Hauptstadt war von Feinden umzingelt. König Sanherib von Assyrien, von diesem gewaltigen Weltreich zur damaligen Zeit, war mit seinen Truppen, mit seiner ganzen Streitmacht ins Land Israel eingezogen und stand nun vor den Toren Jerusalems. Und der König Hiskia hatte sich in seinem Leichtsinn ein paar Monate vorher von ihm losgesagt und hatte einen Bund mit den Ägyptern geschlossen. Und jetzt war Sanherib da und er hatte nur ein Ziel, das jüdische Volk für immer und ewig niederzuwerfen. Und die Assyrer waren dann für ihre Grausamkeiten ganz bekannt. Rebellische Staaten sollten nicht nur besiegt werden, sondern vernichtet. Entweder eine Stadt ergab sich oder sie wurde so lange belagert, dass sie aushungerte oder auch blutig eingenommen werden konnte. Dann wurden Gefangene gepfählt, die Bevölkerung wurde in ein fremdes Land deportiert. Es ging also damals für Hiskia und für das Volk Gottes um die bloße Existenz. Eine Besonderheit dieser Strafmission von Sanherib war, dass wir dafür auch außerbiblische Quellen haben. Also nicht nur den Bibelbericht, sondern außerbiblische Quellen. Im 19. Jahrhundert wurde in den Ruinen von Ninive ein besonderer Fund gemacht, archäologischer Fund gemacht. Danke, Boris, es geht. Ja. Und zwar ein sechsseitiges Prisma, 38,5 cm hoch, 16 cm breit, aus gebranntem Ton. Es ist das sogenannte Taylor- oder Sanherib-Prisma und kann heute noch im Britischen Museum in London bestaunt werden. Auf diesem Fundstück beschreibt also der König Sanherib beziehungsweise seine Schreiber, beschreiben, wie sie nach Judäa gezogen sind, auf dem Weg dorthin 46 Städte eroberten und Zehntausende von Menschen und ihren Vieh gefangen weggeführt haben. Und der König Hiskia, er wird auch erwähnt auf diesem Sanherib-Prisma. Mit einem Satz: Ihn selbst schloss ich wie einen Vogel im Käfig in seiner Hauptstadt ein. Wie einen Vogel im Käfig. Diese Formulierung beschreibt sehr gut die ausweglose Situation von Hiskia. Und das ist der Hintergrund unseres Predigttextes. Ein Bericht aus Jesaja 37. Und weil es uns mindestens 12 Minuten nehmen würde, den ganzen Text vorzulesen, will ich ihn nacherzählen und euch so die Gedanken so weitergeben. Eine Bibelgeschichte, die uns persönlich auch trifft. Eine Bibelgeschichte, die uns aber auch helfen dann kann und helfen darf, wenn uns gewissermaßen der Boden unter den Füßen weggezogen wurde, dass wir dann wieder aufrecht vorwärts gehen können, im Blick auf den lebendigen Gott. Jesaja 37 ist also nicht nur ein historischer Bericht, sondern es enthält auch, oder dieser Bericht enthält auch eine seelsorgerliche Frage. Wie gehe ich damit um, wenn ich in Anfechtungen stecke? Wenn Zweifel in mein Leben groß werden? Wenn ich plötzlich das Empfinden habe, als würde ich vor einem Abgrund stehen? Wie gehe ich in den Anfechtungen mit diesen Zweifeln um? Vers 1 von Jesaja 37 setzt bei dieser Situation ein und da heißt es gleich mal in diesem Vers 1, dass Hiskia etwas Besonderes gemacht hat. Hiskia weiß, was er dann zu tun hat. Aber warum kam das überhaupt so? Warum waren diese Anfechtungen da? Hiskia hatte einen Bericht erhalten, nämlich den Bericht, dass einer der assyrischen hohen Beamten, der Rabschake, außerhalb der Stadtmauer sich aufstellte und das Volk Gottes und den Gott des Volkes Israel verspottet hatte. Er ist über den Gott Israels hergezogen und er hat gesagt, vor allen Dingen das eine, jetzt wird Jerusalem und jetzt wird das Volk der Judäer vernichtet. Und so stand Jerusalem kurz vor dem Untergang. Als der König Hiskia das hörte, als der König Hiskia das hörte, zerriss er seine Kleider, legte ein Trauergewand an und ging in das Haus des Herrn. Nochmals die Frage, wie würdest du reagieren, wenn so eine E-Mail kommt, die eine gute Beziehung, eine langjährige Beziehung abrupt beendet? Oder der Anruf deines Arztes und der Arzt sagt zu dir, Sie müssen dringend zu mir kommen, wir müssen über Ihren letzten Befund sprechen. Oder es kommt das befürchtete Kündigungsschreiben und man weiß plötzlich nicht mehr ein noch aus. Was macht Hiskia? Er zerreißt seine Kleider. Das war ein orientalischer Ausdruck für Trauer und Entsetzen. Hiskia macht also nicht gute Miene zu bösem Spiel und sagt, naja, der Herr wird schon alles richten, sondern er ist zunächst einmal wirklich getroffen von dem, was da passierte. Er gibt seiner Verzweiflung Ausdruck und diese zerrissenen Kleider, sie zeigen sein zerrissenes Herz. Seine Existenz war bedroht. Er saß fest wie ein Vogel im Käfig. Und das hat er ganz ehrlich eingestanden. Seine Angst drückt sich aus in einem drastischen Bild. Heute straft uns Gott für unsere Sünden. Wir sind in Not und Schande geraten. Es geht uns wie Kindern, die im Mutterschoß stecken geblieben sind, weil die Mutter keine Kraft mehr zum Gebären hat. Ein krasses Bild, das keine großen Erklärungen nötig hat. Es geht uns wie Kindern, die im Mutterschoß stecken geblieben sind, weil die Mutter keine Kraft mehr zum Gebären hat. Hiskia spricht hier zudem von der Strafe Gottes und er verleugnet eigentlich nicht, was ihn und was das Volk Gottes in diese Situation gebracht hat, nämlich Schuld und Versagen. Gottes Geist wirkt in ihm einen Durchblick für die wirkliche Not hinter der ganzen Situation. Mangelndes Gottvertrauen. In der Bündnispolitik, zuerst mit Assyrien und nachher mit Ägypten, da zeigt sich dieses mangelnde Gottvertrauen. Und darum macht jetzt Hiskia noch etwas anderes. Hiskia ging in das Haus des Herrn. Auch das macht er sehr deutlich, dass er keinen anderen Ausweg mehr wusste. Er ging nicht zu seinen Beratern, sondern in das Haus des Herrn. Und er ging dort hinein, um Gott ehrlich zu sagen und zu bekennen, was jetzt los ist. Der Tempel ist seine erste Adresse, sein Zufluchtsort. Im Haus des Herrn sucht er die Gegenwart Gottes. In der Stunde der Anfechtung, in der Stunde des Zweifels, da ist die Nähe Gottes das Beste, was uns zuteil wird. Und dort in der Nähe Gottes im Tempel, da wurde er nicht zum Ankläger Gottes. Was ist denn los, Herr? Warum hast du das zugelassen und so? Er äußert seine Verzweiflung, seinen Zweifel. Und dann sagt er, vielleicht hört der Herr, dein Gott, die Worte des Rabschake und straft diese Worte. Hiskia ist also nicht voller Zuversicht. Er gibt zu und sagt, er gibt seine Zweifel zu und sagt, vielleicht hört Gott und straft. In der Situation der Anfechtung, da sind die Zweifel manchmal so stark, dass wir auch Zweifel haben, wird Gott jetzt irgendwie reagieren? Dann kommen auch diese Zweifel hoch. Wie reagiert Gott? Reagiert er überhaupt jetzt gleich? Nun, mal eine Zwischenfrage. Was ist denn das Haus des Herrn für uns heute, wenn wir uns in Not und Anfechtung und Zweifeln befinden? Nein, wir brauchen heute keinen Tempel mehr, keinen Dom oder sonst irgendwie was, um Gott zu begegnen. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wir haben es gut. Wir müssen uns nicht zuerst ins Auto setzen und den nächsten Tempel aufsuchen oder ein Stück weit gehen. Nein, seit Pfingsten, seit Jesus Christus auch sein Opfer am Kreuz von Golgatha gebracht hat, kommen wir nicht mehr zu irgendeinem Tempel Gottes. Wir tragen den Tempel Gottes mit uns. Und deshalb haben wir es viel einfacher in Not und Bedrängnis, auch die Nähe Gottes zu finden. Wer erinnert sich noch an meine Predigt vor einigen, ja, ist vielleicht schon 3 Jahre her, Christus, der in uns lebt. Durch den Glauben an Jesus Christus lebt Christus im Heiligen Geist in uns. Das ist die Nähe, die wir dann suchen müssen. Wie gut, wenn wir dann den festen Entschluss fassen, wie Hiskia es gemacht hat, ganz ehrlich zu sein vor unserem Herrn. Alles, was ich denke, auch die schlimmsten Gedanken, alles, was ich erlebe, auch das Schwierige, die Fehler, auch das Beschämende meines Lebens, soll ich mit ihm austauschen, soll ich ihm sagen, darf ich mit meinem Herrn und Gott teilen. Und liebe Freunde, ich finde das eines der größten Geschenke unseres Christseins. Wir können, wir dürfen, wir müssen offen und ehrlich sein, auch mit unseren Fehlern und mit unserem Versagen umzugehen. Ehrlich und offen vor dem Herrn alles zu bekennen. Hiskia geht also ins Haus des Herrn und dort wendet er sich und dann wendet er sich zudem auch noch an den Mann Gottes. Er hat das Glück, dass Jesaja in der Nähe ist. Da heißt es in Vers 2, den Palastverwalter Eliakim, den Hofsekretär Schebna und einige führende Priester schickte er in Trauergewändern zum Propheten Jesaja. Hiskia hatte diesen Vorteil, er kannte einen besonderen Mann Gottes. Schon bevor er in die Krise gekommen war, hatte er Austausch mit Jesaja. Und dieser Kontakt ist jetzt auch seine Hoffnung. Und dann bittet er den Propheten Gottes um Folgendes. O Jesaja, bete für uns, bete für die Überlebenden. Wir lernen hier, ein Prophet hatte nicht nur die Aufgabe, den Willen Gottes den Menschen kundzutun, sondern die Aufgabe eines Propheten bestand auch darin, für das Volk zu beten. Und dann bekommt er eine ganz tolle, ganz gute Antwort von Jesaja. Aber auch noch mal eine Zwischenfrage. Viele von uns haben ja das auch schon erlebt. Wir sind in eine schlimme Lage gekommen, in so eine Anfechtung hineingeraten und plötzlich entgleitet uns die Kontrolle in einer wichtigen Angelegenheit unseres Lebens. Was für ein Geschenk ist es dann, so eine Art Jesaja zu kennen? Einen Vater oder eine Mutter oder eine Schwester, einen Bruder im Glauben. Menschen wie Jesaja, auch wenn sie vielleicht keine Propheten sind, Menschen, die Rat geben können, die zuhören können, die für uns beten, die uns seelsorgerlich begleiten. Das ist wirklich unbezahlbar. Und ich denke, das ist auch ein Geschenk der Gemeinde Gottes, der Gemeinde, dass wir Schwestern und Brüder haben. Und darum will ich sagen, wer noch niemanden hat, mit dem er in solchen Situationen wirklich offen und ehrlich austauschen kann, zu dem er gehen kann im Vertrauen, dem möchte ich Mut machen, darum zu beten. So eine Zweierschaft, eine geistliche Zweierschaft ist gerade in Zeiten der Not der Anfechtung und der Bedrängnis unbezahlbar. Zu den Abgesandten des Königs sagte er, also Jesaja, so spricht der Herr: Fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, mit denen mich die Knechte des Königs von Assyrien gelästert haben. Siehe, ich gebe in ihn einen Geist, dass er ein Gerücht hört und in sein Land zurückkehrt. Die erste Antwort hier ist: Fürchte dich nicht. Was für ein kostbares Wort. Fürchte dich nicht. Ein mutmachendes Wort. Noch waren die äußeren Umstände, waren die übermächtigen Feinde die gleichen, aber der lebendige Gott spricht: Fürchte dich nicht. Du brauchst keine Angst zu haben. Hat Gott das zu dir auch schon mal so ganz persönlich gesagt? Ich wünsche uns allen diese Erfahrung, dass du mitten in der Anfechtung und Not und Bedrängnis das hörst: Fürchte dich nicht oder sei getrost. Ich muss gestehen, ich habe manchmal so gewisse Ängste, vielleicht du auch. Ängste um andere, um die Gemeinde, um dich selbst. Manche Ängste kennen andere Menschen ganz gut. Manche Ängste stecken aber auch ganz tief versteckt in unserer Persönlichkeit. Wenn dann die Bedrängnis, die Anfechtung kommt, da kommen diese Ängste hoch. Dann brechen sie auf. Und dann brauchen wir unbedingt so einen Satz wie den von Jesaja, von Gott: Fürchte dich nicht. Und Jesus hat gesagt: Ich habe die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Und wo lebt Christus? In uns. Der zweite Teil der Antwort von Jesaja war konkret. Sanherib würde ein Gerücht hören, das ihn zum Aufbruch zwingt. Er würde nach Ninive zurückkehren, ohne Jerusalem einzunehmen. Also eine ganz tolle Verheißung für das bedrängte Jerusalem. Gott wird euch retten. Fürchtet euch nicht. Gott wird euch retten. Und tatsächlich schien sich dann auch diese Weissagung zu bestätigen. Nämlich, da kam ein Gerücht auf, die Ägypter würden mit einem großen Heer heranziehen. Und da kriegten die Assyrer keine Angst, aber sie wollten sich diesem ägyptischen Heer stellen. Und so ist der Rabschake mit einem Teil der assyrischen Streitmacht von Jerusalem abgezogen in Richtung Süden. Aber Sanherib ließ den anderen Teil der Streitmacht des Heeres vor den Toren Jerusalems zurück, damit die Leute nicht aus der Stadt gehen konnten, um sich wieder neu einzudecken mit Vorräten. Diesen teilweisen Truppenabzug hatte eben eine Bodenmeldung verursacht und die Assyrer änderten ihren Schlachtplan. Entschuldigung. War die Verheißung Jesajas also in Erfüllung gegangen? Hätte man denken können. Aber dann kommt plötzlich dieser Rückschlag. Erneut eine Nachricht. Sanherib dachte nämlich nicht im Entferntesten daran, Jerusalem wirklich aufzugeben. Und der Nervenkrieg fängt von Neuem an. Und dieses Mal wendet sich Sanherib direkt an Hiskia. Da schickte er, also Sanherib, noch eine Gesandtschaft zu König Hiskia und ließ ihm einen Brief überbringen: Überschätze deinen Gott nicht. Lass dich nicht täuschen, wenn er dir sagt, Jerusalem wird nicht fallen. Der assyrische König kann die Stadt nicht einnehmen. Du weißt doch, wie die assyrischen Könige gegen ihre Feinde vorgehen. Ihre Länder verwüsten sie und die Bewohner metzeln sie nieder. Und da solltest gerade du verschont bleiben? Wurden denn die Städte wie Gosan, Haran und Rezef von ihren Göttern beschützt? Oder wie war das mit den Leuten von Eden, die in Telassar wohnten? Kein Gott half ihnen, als meine Vorgänger sie vernichteten. Und wo sind heute die Könige von Hamat, Arpad, Sepharvaim, Hena und Ava? Vielleicht kennen das auch manche unter uns. Man hat den Eindruck, Gott mutet mir jetzt eine ganze Portion an Problemen zu. Und dann kämpft man mit Gott im Gebet, ringt um Gottes Hilfe und um Besserung. Und dann kommt tatsächlich eine Besserung, eine Wendung zum Guten. Und man denkt, ja, jetzt ist das Problem aus der Welt. Jetzt geht es wieder vorwärts. Und dann trifft nochmal so ein Brief, so eine Nachricht, so eine E-Mail ein. Und die holt uns wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Die Krankheit ist doch noch nicht ganz geheilt. Der Beziehungsstress hat wieder angefangen. Oder mein altes Problem mit dieser oder jener Sache kommt wieder hoch. Und so muss sich der Hiskia auch gefühlt haben, als er diese weitere Nachricht bekommen hat. Nach unten gezogen. Und es war ein Brief voller Hohn und Spott auf den lebendigen Gott. Mit vielen niederschmetternden Argumenten. Alles war dazu angetan, dem Hiskia alle Hoffnung zu rauben. Ja, es ist wohl so. Manchmal kommen unsere Krisen leider in Raten. Und das ist oft schlimmer, wie wenn es einmal alles über uns hereinbricht. Wenn eine schlechte Nachricht, eine Hiobsbotschaft die andere ablöst. In Raten. Aber dann ist doch unsere Hoffnung auch, dass Gottes Hilfe in Raten kommen möge. Stück für Stück hilft er uns auf und hilft er uns weiter. Mich bewegt die Schilderung, wie Hiskia in dieser schlimmen Situation es gemacht hat. Wie er mit diesem Brief von Sanherib umgegangen ist. Als Hiskia den Brief von den Boten empfangen und gelesen hatte, ging er hinauf in das Haus des Herrn und breitete ihn aus vor dem Herrn. Also, was macht er wieder? Er sucht die Nähe Gottes. Er sucht die Nähe des Herrn. Er wusste nichts Besseres. Und das war auch das Beste, was er tun konnte. Vielleicht war da bei Hiskia auch eine ganze Menge Schuldgefühle dabei. Vielleicht hatte er durch seine verhängnisvolle Bündnispolitik diese Katastrophe heraufbeschworen. Hiskia jedenfalls war am Ende seiner Weisheit. Wer von uns kennt nicht solche Situationen? Sie sind in unserem Leben sehr schmerzhaft, aber sie sind in unserem Leben auch immer eine großartige Chance. Denn das sind die besonderen Zeiten, wo wir vor Gott ganz und gar mit leeren Händen dastehen. Ihr wisst doch, das ist eigentlich unser größtes Problem, wenn wir zu Gott kommen und ihn bitten, dass wir manchmal noch so eine Hand irgendwo im Hintergrund halten oder dass unsere Hände noch irgendwie mit etwas gefüllt sind. In anderen Lebenslagen, da denken wir vielleicht bewusst oder unbewusst, ich schaffe das schon. Wenn dann aber so eine schlimme Nachricht doppelt und dreifach kommt, so ein schlimmer Brief, so ein negativer Bescheid, dann wissen wir endlich, jetzt kommt alles allein auf den Herrn Jesus Christus an. Und dann wird uns hoffentlich auch die Wirklichkeit, die Macht Gottes noch viel realer, nicht viel wichtiger als sonst. Also in den Krisen, in der Anfechtung liegt immer auch die Chance. Und irgendein großer Prediger hat einmal gesagt, Anfechtungen sind des Glaubens liebstes Kind. Anfechtungen gehören zum Glauben. Zweifel gehören zum Glauben. Wie hat Hiskia es gemacht? Er hat diesen Brief, es war ja ein gerolltes Pergament, er hat dieses Pergament aufgerollt, er hat es gewissermaßen vor Gott hingelegt und zu Gott gesagt, Herr, bitte schau dir das an. Das ist jetzt unser Problem. Ich finde das schön, wie das Hiskia gemacht hat. Er hat Gott in seine Zweifel, in seine Anfechtung, in die Not des Volkes mit hineingenommen. Natürlich können wir immer wieder sagen, ja, Gott weiß das ja alles. Aber Gott liebt es auch, wenn wir ihm offen und ehrlich alles ausbreiten, vor ihm ausbreiten, mit ihm darüber reden. Ganz so wie ein Freund, dem wir eine böse E-Mail zeigen oder mit dem wir eine schlechte Nachricht, ein schreckliches Erlebnis auch austauschen. Und dann betet Hiskia. Und sein Gebet beginnt mit Gott. Herr der Heerscharen, Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du bist es, der da Gott ist, du allein für alle Königreiche der Erde. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Also beachtet doch bitte hier, bevor Hiskia von seinen Problemen redet, von den Schwierigkeiten redet, da ruft er sich ins Gedächtnis, mit wem rede ich überhaupt? An wen wende ich mich jetzt überhaupt? Eben nicht nur einfach zu dem Gott der Stadt Jerusalem, so wie das der Sanherib behauptet hat, sondern dem Herrgott der Welt, dem Schöpfer der Welt. Dem Gott, dem sich alle Menschen unterstellen müssen. Also keinem Götzen aus Holz und Stein, keinem der vielen Götter der Stadt Jerusalem. Nein, dem lebendigen Gott. Hiskia macht sich also bewusst, dass er zu dem einen Herrn und Schöpfer redet. Du allein bist der Gott aller Reiche der Erde. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Aber eben zugleich auch der eine Gott, der sich Israel erbarmt hat. Der über den Cherubim thront. Ihr wisst doch, der Cherubim, das wäre jetzt eine Bibelstunde, das sind die zwei Gestalten, ich meine, es waren zwei Gestalten über der Bundeslade, die über den Gesetzen gewacht haben, die einfach die Gegenwart Gottes im Allerheiligsten kundgetan haben. Gott ist der Schöpfer und Herr der Welt, aber er ist eben auch der Gott seines Volkes. Er ist der Gott, der sich um seine Kinder kümmert. Nicht nur damals, bis auf den heutigen Tag, der sich um mich und um dich kümmert und dem keines unserer Probleme zu klein ist und schon gar nicht zu groß, der sich um alles kümmert. Egal wie groß oder wie klein die Not auch sein mag, er kümmert sich um uns. Hiskia ruft sich das ins Gedächtnis und er bittet Gott, genau hinzuschauen. Vers 17. Geht's wieder nicht? Neige, Herr, dein Ohr und höre. Tue, Herr, deine Augen auf. Nochmal, neige, Herr, dein Ohr und höre. Tue, Herr, deine Augen auf und sieh. Man könnte natürlich sagen, als ob Gott das nötig hätte, dass wir ihm sagen, was er jetzt tun soll, oder? Häufig ist es ja so, dass wir zuerst mal unser Problem ausplaudern oder darüber reden, oder? Und dann unsere Hoffnung ist dabei verbunden, dass Gott gleich unsere Probleme löst, dass er mitfühlt, dass er schaut und nach uns guckt. Und da muss man einfach nur sagen, es ist eine gute Bitte, aber eigentlich tut Gott das genau. Gott sieht unser Problem noch bevor wir es überhaupt entdeckt haben. Gott weiß um unser Problem. Und dann schenkt Gott dem Hiskia eine neue Sicht für Gottes Wirklichkeit. Nochmal, Anfechtungen und Not sind eine Chance, dass wir unseren Blick ganz neu auf Gott ausrichten. Dass wir wieder ganz neu wahrnehmen, der Herr der Welt lebt in uns. Der Herr Jesus Christus, der alles regiert, er lebt in uns. Noch etwas anderes. Der König Sanherib hat den lebendigen Gott mit seinen Worten angegriffen. Jahwe sei so ein Gott wie alle Götter der Völker ringsum. Schwach, lächerlich, unfähig zu helfen. Und das war eine gewaltige, große Demütigung oder Verachtung des Allerhöchsten. Liebe Freunde, jetzt muss ich mal sagen, das ist ein Problem auch unserer Tage und unserer Zeit. unserer Kultur. Da haben die meisten Menschen um uns herum keinen Blick mehr für den lebendigen Gott. Vielleicht ist da hinten, hier hinten im Eggeretal noch ein bisschen besser wie am Zürichsee. Ihr habt ja auch keine Street Parade, oder? Ja. Noch nicht. Entschuldigung. Ja. Aber Tatsache ist doch, die meisten Menschen um uns herum haben keinen Blick mehr für Gottes Wirklichkeit. Die meisten gehen davon aus, dass jeder soeben seine kleine eigene Privatreligion hat. Und das ist schon in Ordnung. Seine private Vorstellung vom Sinn des Lebens, ob es nun die große Liebe ist, die unser Herz ausfüllt, oder die Musik oder die Karriere. Aber wissen die Menschen um uns herum noch von diesem einen lebendigen Gott, dem Schöpfer unseres Lebens, der über uns allen steht und der von jedem von uns einmal Rechenschaft fordern wird? Wir wagen es kaum noch, das unseren Mitmenschen zu sagen. Aber Gott möge uns dazu immer wieder Mut schenken, dass wir das auch da und dort in unserem persönlichen Bereich, wo Gott uns die Chance bietet, das wieder sagen. Hiskia bittet diesen allmächtigen Gott um Hilfe. Nun aber, Herr, unser Gott, rette uns aus seiner Hand, damit alle Königreiche der Erde erkennen, dass du allein der Herr bist. Hiskia hat für sein Volk gebetet, aber genauso wichtig wie Jerusalem und die Menschen von Jerusalem sind, das Entscheidende ist das Ansehen Gottes, das hier auf dem Spiel stand. Wenn Jerusalem tatsächlich gefallen wäre, dann hätten die Völker ringsum gesagt, ach, was ist das für ein schwacher Gott, er konnte ihnen nicht helfen. Ich habe gelesen, manche geistlichen Erweckungen und Aufbrüche haben damit angefangen, dass Menschen anhaltend Gott in den Ohren gelegen sind und gesagt haben, Herr, soll das immer so weitergehen, dass kein Mensch sich mehr interessiert, wo du doch gesagt hast, dass dein Wort nicht leer zurückkommen wird? Oder weißt du, Herr, dass die anderen Leute, die das mitbekommen, was ich bete, die sollen doch nicht den Eindruck bekommen, dass du meine Gebete nicht erhörst? Also ich denke, wir dürfen im Gebet schon auch so ein bisschen forsch werden und Gott sagen, Herr, es geht ja nicht nur um mich und um deine Gemeinde hier im Eggeretal, sondern es geht um dein Ansehen. Damit alle Königreiche der Erde erkennen, dass du allein der Herr bist. Liebe Freunde, anders gesagt, es geht in unserem Leben mehr als nur um unser Wohlergehen. Es geht darum, dass Gott groß wird. Neutestamentlich gesprochen, wir sollen etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit, zum Lob Gottes. Andere Menschen sollen an unserem Leben, an unserem Lebensstil erkennen, dass wir an den wahren, lebendigen Gott glauben. Und die Frage, die ich mir immer wieder stellen muss und stellen darf, und darum bin ich auch immer wieder gerne zum Predigen irgendwo, weil das fordert mich heraus, mir diese Frage zu stellen, was ist jetzt das Ziel deiner Predigt oder warum du überhaupt Dienst tust in den Gemeinden? Werner, du kennst das, gell? Dass man sich da dieser Frage ganz neu stellt, ist mein Ziel, dass Gott groß wird, dass Gott wichtig wird, dass der Herr Jesus Christus noch wichtiger wird für mein Leben und für unser aller Leben. Und liebe Freunde, wir haben ja eine viel bessere, größere Botschaft, als der Hiskia sie hatte. Er kannte das Evangelium von Jesus noch nicht. Aber wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind Gesandte des Herrn, nicht nur ich, jeder von uns. Und es ist ein großes, es ist ein wunderbares Angebot, das wir unseren Mitmenschen machen dürfen. Sie dürfen mit Gott persönlich verbunden sein. Sie dürfen für ihn leben und nicht nur für sich selbst. Ich muss zum Schluss kommen. Über die zweite Hälfte von Jesaja zu predigen wäre sicher auch noch interessant, aber ich vertraue darauf, dass ihr jetzt heute Nachmittag alle mal Jesaja 36 und Jesaja 37 lesen werdet. Eine interessante Geschichte. Die zweite Hälfte von Jesaja 37 berichtet nämlich, wie Jerusalem gerettet wurde. Wahrscheinlich war es eine Seuche im Heerlager der Assyrer. Aber der Jesaja sagt in seinem Bericht in Jesaja 37, zweite Hälfte, ihr lest nach, dass ein Engel Gottes verursachte, dass das Heer, dass im Heerlager der Assyrer viele Soldaten umgekommen sind. Tausende von Assyrern sind umgekommen und der Feldzug gegen Israel, gegen Jerusalem wurde abgebrochen. Also am Ende hat Gott die Gebete erhört. Gott hat in der Not, in der Bedrängnis, in der Anfechtung eingegriffen. Sanherib musste abziehen, Jerusalem blieb verschont. Auch eine Inschrift aus diesem Taylor-Prisma deutet das an. Da heißt es nämlich, dass der König Hiskia dann ein paar Monate später eine Tributzahlung geschickt hat. Also ihm sagen wollte, das ist für deine Unkosten, aber komm nicht wieder. Ja. Der Text in Jesaja 37 erzählt uns über die Anfechtungen, über die Not eines Hiskia von damals. Die Abschlussfrage für uns lautet, können wir auf eine übernatürliche Rettung hoffen, wenn wir wie ein Vogel im Käfig gefangen sitzen? Können wir erhoffen bei Gott, dass er unsere Umstände genauso radikal verändert wie damals bei Hiskia? Können wir hoffen, dass der Herr so gewaltig eingreift? Und jetzt muss ich eine schwierige Antwort geben. Ich denke manchmal, ja, unbedingt, ja. Manchmal, nein. Und was vielleicht noch schwieriger ist, manchmal gehen unsere Gebete auch auf eine Art und Weise in Erfüllung, wie wir es nicht gedacht haben, wie wir es nicht hofften. Aber auf jeden Fall, und da bin ich ganz gewiss, wir können damit rechnen, dass der Gott, zu dem der Hiskia fliehen und zu dem er beten konnte, dass der Gott, dem er gegenüber so ehrlich sein durfte, dass der Gott, den er so neu in seiner Allmacht und Wirklichkeit vor Augen gestellt bekommen hat, dass dieser Gott auch für dich und für mich einen Weg aus Not und Anfechtung hat. Einen Weg, den wir vielleicht auch weiterhin mit diesen oder jenen Zweifeln gehen dürfen. Anfechtung und Zweifel sind des Glaubens liebstes Kind. Er ist der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat. Er ist der Gott, der uns in Jesus Christus seine ewige Liebe geschenkt hat und der uns seine wunderbaren Verheißungen gibt im Wort. Vor allen Dingen diese Verheißung, fürchte dich nicht. In allem, was du gerade erlebst, fürchte dich nicht. Ich freue mich, Frau Knüppel, dass Sie dazu Ja sagen können und auch genickt haben, weil Sie das ja auch schon erlebt haben in früheren Jahren und Zeiten. Ich wünsche Ihnen und der Trauerfamilie, wünsche ich wirklich Gottes Stärkung und dass Sie das persönliche Wort von Gott erfahren. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Wir wollen die Hände falten und beten. Herr Jesus Christus, deine Wahrheit und deine Wirklichkeit sind größer als alles, was wir mit unserem Verstand begreifen können. Und gerade wenn wir uns ganz tief unten befinden, wenn wir ganz unten angekommen sind, weil Not in unserem Leben da ist, weil vielleicht auch Schuld unser Leben in die Enge geführt hat, wenn wir ganz unten angekommen bist, dann bist du besonders da. Da, wo es ganz eng wird. Da füllst du unser Herz aus. Da tust du uns kund, dass du in uns lebst und dass wir uns in allem und unbedingt auf dich verlassen können. Manchmal sind deine Gedanken höher als unsere Gedanken und deine Wege höher als unsere Wege. Herr, dann schenk uns dieses unbedingte Vertrauen, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen und dass du es gut machst mit uns. Ich möchte dich anbeten, Herr und Gott, lebendiger Herr und Gott. Anbeten für die Größe und Wirklichkeit, die wir auch in dieser Geschichte von Hiskia erkennen durften und dass wir es auch in unserem Alltag erleben möchten. Herr, Lob und Dank sei dir, dass du dich um jeden von uns kümmerst. Amen.